Die Ostergeschichte von Kreuzigung und Auferstehung ist in allen Evangelien beschrieben. Aber ich möchte heute einmal mit euch in die Erzählung aus dem Johannesevangelium eintauchen. Denn gerade hier rückt eine Person neben natürlich dem auferstandenen Christus ganz besonders in den Mittelpunkt, und das ist Maria von Magdala. Maria ist keine Heldin im klassischen Sinne. Sie ist keine mächtige, keine lautstarke, aber ich finde, sie ist extrem mutig und treu und unglaublich ehrlich. Und ich finde, sie und ihre Geschichte zeigt, was Glaube heißt. Nicht, wenn alles glatt läuft, sondern gerade, wenn es schwierig wird, wenn man Angst hat in Trauer und Zweifel und dass der Glaube einen dorthin durchführt. Und genau diese Maria wird im Johannesevangelium zur allerersten Zeugin der Auferstehung. Und ich finde, das ist so was Besonderes. Und wenn ich mir versuche, diese Gesamtsituation vorzustellen, rund um Maria von Magdala und Jesus, dann denke ich mir, was ist nicht alles in dieser kurzen Zeit passiert? Erstmal überhaupt in Jerusalem zum Passafest zu sein, in dieser großen Gruppe, in dieser ganzen Gruppe von Jüngerinnen und Jüngern, all die Eindrücke einer großen, lauten Stadt im Ausnahmezustand und dann das ganze Geschehen um Jesus, zu dem Maria eine ganz besondere Beziehung hat. Sie ist enge Vertraute, sagt uns die Bibel. Gleichzeitig sieht sie ihn aber auch als ihren spirituellen Führer, ihren Lehrer und Rabbi. Und das Lukas-Evangelium erzählt uns die Geschichte von Maria von Magdala, wie sie Jesus begegnet und dass Jesus sie von einer schweren Belastung befreit hat. Sie erlebt also in ihrem eigenen Leben, was es heißt, Jesus zu begegnen. Und das verändert ihr Leben grundlegend. Und seitdem ist sie einer der Menschen, die eng an Jesus Seite stehen, mit ihm unterwegs sind, ihn unterstützen und ihm nachfolgen. Und jetzt wird dieser Freund, dieser enge Vertraute, ihr Lehrer, ihr Vorbild, den sie für den großen Retter und Messias hält, festgenommen. Das Geschehen ist grausam, anders kann man es gar nicht ausdrücken. Die Verhandlung vom römischen Statthalter Pilatus, der seine Hände in Unschuld wäscht und trotzdem das Todesurteil verkündet. Gefolgt von Folter und Demütigung. Maria muss zusehen, wie Jesus das Kreuz selbst trägt. Er wird verspottet und entkleidet und schließlich diese Kreuzigung selbst. Ein Heldentod sieht wohl anders aus. Laut dem Johannesevangelium stand Maria von Magdala hier direkt unterm Kreuz. Oft hört man ja, dass Jesus in seiner Stunde des Todes von all seinen Freunden verlassen war. Und das stimmt wohl auch, aber vielleicht nicht von seinen Freundinnen. Dann ist Jesus, ihr Freund und Vertrauter, tot. Zur Kontrolle wird ihm von den römischen Soldaten eine Lanze in die Seite gestochen. Es gibt also keinen Zweifel. Jetzt ist der erste Tag der Woche. Noch ist es dunkel, noch ist es still. Totenstill. Maria von Magdala macht sich vollkommen allein im Dunkeln auf zum Grab Jesu, dem gekreuzigten Staatsfeind. Ich stelle mir vor, wie sie an diesem Morgen aufwacht und noch gar nicht richtig begreifen kann, was denn alles überhaupt passiert ist. Und jetzt geht sie allein im Dunkeln über diesen Friedhof. Sie will den Leichnam die letzte Ehre erweisen und den geschundenen Körper mit teuren Ölen salben. Damals war offen, um einen Gekreuzigten zu trauern, schon verboten. Einen Gekreuzigten salben zu wollen, ist schier todesmutig. Neben dem Statement ihrer Loyalität, was Maria von Magdala hier abgibt zu einem gekreuzigten Staatsfeind, finde ich, reicht schon ein Alleingang im Dunkeln über den Friedhof, um sich zu fürchten. Und dann kommt sie an dem Grab und das Grab ist offen. Ich stelle mir vor, ich besuche im Dunkeln ein Grab und plötzlich ist es unerwarteterweise offen. Da würde ich auch laufen. Sie läuft zu Petrus. Jünger haben sich aus Angst, dasselbe Schicksal zu erleiden, Wir Anführer entschieden sich zu verstecken und scheinbar weiß Maria, wo sie sich verbergen. Und Petrus begleitet sie zurück zum Grab. Ihre ganze Sorge und ihre Angst liegen in dieser Wegnahme des Leichnams. Sie geht nicht von der Auferstehung, sondern von dem Diebstahl des Leichnams auf. Eine absolut furchtbare Vorstellung in ihrem Herzen. Marias Herz bricht an dieser Stelle nach der Kreuzigung erneut, weil sie Jesus nicht finden kann. Petrus eilt mit ihr zurück zum Grab und er sieht ebenfalls das leere Grab und auch er kann sich nicht erklären, was hier geschehen ist. Er wundert sich und dann geht er zurück nach Hause und lässt Maria scheinbar alleine zurücklesen in dem Text. Und Maria, was macht Maria wieder ganz allein auf diesem Friedhof, wo es langsam dämmert, wo es heller wird? Sie weint. Sie weint einfach nur. Manchmal kann man über die Ungerechtigkeit der Welt einfach nur heulen. Wenn wir heute in unsere Welt schauen, dann sehen wir oft Bilder von Krieg, von Zerstörung. Wir hören von Ungerechtigkeit, von Gewalt, von Menschen, die leiden, von dramatischen Schicksalen. Vielleicht ist das ganz weit weg, vielleicht aber auch erschreckend nah an uns dran. Und manchmal trifft es uns sogar ganz persönlich. Eine Diagnose, ein Verlust, eine zerbrochene Beziehung, eine Enttäuschung, die viel tiefer geht, als wir es erwartet hätten. Momente, in denen in unserem Leben etwas zerbricht. Wo gefühlt die ganze Welt zerbricht. Und dann stehen wir da, wie Maria, unter diesem Kreuz und denken, das darf doch jetzt nicht wahr sein. So war das alles nicht geplant. Gott, wo bist du eigentlich? In einer solchen Welt, da stelle ich mir manchmal ganz ehrlich die Frage, hat Hoffnung da überhaupt noch ihren Platz? Und dann lesen wir, dass Maria noch mal ganz sicher gehen will. Maria schaut erneut in dieses Grab hinein. Sie sucht weiter, sie bleibt widerständig, sie gibt nicht auf. All ihre Trauer hängt sich an diesem Verlust des Leichnams auf. Als ob es etwas wäre, das man noch halten könnte, als ob das es besser machen würde. Deshalb sucht sie immer weiter. Und jetzt begegnet ihr Jesus. Er kommt vollkommen unerwartet auf sie zu. Erstaunlicherweise erkennt sie ihn erst nicht, sondern hält ihn für den Gärtner und fragt ihn, ob er denn wisse, wo denn der Leichnam hingekommen ist. Ich stelle mir vor, wie sie da steht und wie sie weiter weint, während sie redet und nochmal ihr Gesicht in den Händen verbirgt und sich wegdreht, weil sie so verzweifelt ist. Sie sieht an dieser Stelle nichts anderes vor lauter Schmerz, aber Jesus sieht sie. Und dann folgt das erste Wort, der erste Satz des auferstandenen Jesus Christus. Frau, warum weinst du? Das ist so eine ehrliche und ernst gemeinte Frage. Kein blödes, was heulst du jetzt? Sondern eine Frage, die Raum für ihre Wut und ihre Trauer lässt und trotz all dem auch öffnet für Veränderung. Wie wäre Kirche, wenn wir immer zuerst fragen würden, Mensch, warum weinst du? Was belastet dich? Warum leidest du? Worunter leidest du? Welche Ungerechtigkeit hältst du nicht mehr aus? Wie kann ich dir helfen? Maria, als Jesus sie bei ihrem Namen anspricht, mit ihrer ganzen Identität und Persönlichkeit, in diesem Moment erkennt sie ihn. Und sie seufzt und ruft aus, Rabuni, Meister. Ich stelle mir vor, wie in diesen Worten gefühlt die Erleichterung der ganzen Welt liegt. Dass es immer noch Hoffnung gibt, dass das Unmögliche möglich ist. Und Jesus beauftragt Maria, diese Hoffnung weiterzutragen. Geh zu meinen Brüdern und bringe ihnen die frohe Botschaft, sagt Jesus. Und Maria geht und verkündigt. Maria von Magdala wird in dieser Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, von der weinenden Suchenden zur fröhlichen Verkündenden. Was für eine Veränderung. So schildert uns das Johannesevangelium diese Auferstehung, diesen Auferstehungsmorgen. Und ich finde, nirgendwo als in dieser Geschichte der Auferstehung wird christliche Hoffnung so pointiert. Die Auferstehung ist keine billige Vertröstung. Ich will sagen, sie ist eine trotzige Hoffnung. Was meine ich damit? Trotzig heißt, dass diese Hoffnung aufsteht und dass sie bleibt, obwohl alles andere dagegen spricht. Da ist ein toter Körper, ein versiegeltes Grab, römische Macht, Angst unter den Jüngern, Tränen bei Maria von Magdala. Wenn wir ehrlich sind, schreit an dieser Stelle alles nach Ende. Und genau da sagt Ostern Nein. Nicht, weil es naheliegend wäre, nicht, weil es wahrscheinlich wäre, sondern weil Gott hier an dieser Stelle handelt und weil bei ihm Unmögliches möglich wird. Es ist eine Hoffnung, die selbst mitten im Schmerz wächst. Eine Hoffnung, die sagt, selbst da, wo du nichts mehr sehen kannst, Gott sieht dich. Da, wo du selbst niemanden erkennst, Gott erkennt dich. Und er nennt dich beim Namen. Es ist eine Hoffnung, die sagt, ich sehe keinen Ausweg, aber ich höre trotzdem nicht auf zu hoffen. Ich verstehe das alles nicht, aber ich halte mich trotzdem fest. Diese christliche Hoffnung, diese Hoffnung von Ostern, diese Hoffnung der Auferstehung, sie ist widerstandsfähig, gegen alle Wahrscheinlichkeit und allen Hindernissen zu Trotz. Man könnte fast sagen, sie ist eine widerspenstige Hoffnung. Ich finde es immer wieder unglaublich, darüber nachzudenken, durch was sich diese Hoffnung alles durchgesetzt hat. Es gab Christenverfolgung, es gab Weltkriege, es gab wirklich absolut unvorstellbares Leid durch Krankheiten und was sonst noch alles in der Weltgeschichte passiert ist in den letzten 2000 Jahren und auch heute. Und trotzdem erzählen wir heute am Ostersonntag hier von der Bühne über diese Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich weigert, dem Tod das letzte Wort zu geben. Was heißt das jetzt ganz konkret für unser Leben? Vielleicht genau das, dass wir nicht sofort aufgeben müssen, wenn etwas in unserem Leben zerbricht. So wie Maria, die trotz allem Zerbruch nicht aufgehört hat zu suchen. Dass wir in Situationen, die ausweglos wirken, nicht innerlich dicht machen müssen. Wir dürfen trauern, aber nicht ohne Hoffnung. Diese trotzige Hoffnung zeigt sich ganz praktisch darin, dass wir morgens wieder aufstehen, obwohl die Nacht schwer war. Dass wir weiterbeten, obwohl wir im Moment keine Antwort sehen. Dass wir an Menschen festhalten, obwohl es unglaublich kompliziert gerade ist. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir glauben, dass Gott bei uns ist, dass er uns sieht und dass bei ihm selbst das Unmögliche möglich wird. Und diese Hoffnung ist nicht nur trotzig, sondern sie ist auch mutig. Es ist eine mutige Hoffnung. Diese Hoffnung denkt groß. Sie begnügt sich nicht mit einem kleinen Trost am Rand, nicht mit einem, es wird schon irgendwie, sondern die christliche Hoffnung ist mutig und sie erwartet die Rettung der Menschheit, des ganzen Universums aus Tod und dem Bösen. Einige würden jetzt sagen, das ist verrückt. Das mag vielleicht so sein, aber wie bereits gesagt, die biblische Hoffnung ist kein Optimismus, der auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Es ist eine Entscheidung, darauf zu warten, dass Gott eine Zukunft bringt, die so überraschend ist, wie die Auferstehung eines gekreuzigten Mannes von den Toten. Wir hoffen auf allumfassende Gerechtigkeit, darauf, dass Gott am Ende alles gut machen wird, dass kein Leid vergessen ist und dass keine Träne umsonst geweint wurde. Das Buch der Offenbarung formuliert es so: Er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben, denn die erste Welt ist mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Entschuldigung. Es ist keine kleine, keine vorsichtige Hoffnung, sondern es ist eine mutige Hoffnung, die die ganze Welt umfasst. Das heißt, auch in unserem Leben müssen wir nicht klein denken. Wir müssen uns nicht damit abfinden, wie Dinge sind, dass wir Ungerechtigkeit nicht einfach hinnehmen müssen. Diese Hoffnung macht uns mutig, mutig aufzustehen und etwas, was falsch läuft, anzusprechen, uns einzusetzen für andere, unsere Stimme zu erheben, auch wenn es unbequem ist. Und sie lässt uns größer denken, größer als nur bis zum Ende der nächsten Woche und größer als bis zu den Grenzen unseres eigenen Lebens, sondern darüber hinaus. Weil wir glauben, dass am Ende nicht Chaos herrscht, sondern Gerechtigkeit, nicht Zerbruch, sondern Heilung. Und deshalb lohnt es sich, auch jetzt schon danach zu leben und diese mutige Hoffnung praktisch werden zu lassen. Ich möchte eine dritte Eigenschaft von dieser Osterhoffnung mit euch teilen. Es ist eine belebende, ja verändernde Hoffnung. Das heißt, diese Hoffnung bleibt nicht nur bloße Theorie, sondern sie setzt etwas in Bewegung. Aus einer Frau, die weint und sucht und zweifelt, wird am Ende dieser Ostergeschichte, dieser Auferstehungsstory, eine Frau, die Hoffnung sieht und die diese Hoffnung weiterträgt. Maria von Magdala geht los. Sie bleibt nicht am Grab stehen, sondern sie wird zu dieser ersten Zeugin dieser Hoffnung. Und genau das passiert bis heute. Hoffnung bringt Menschen in Bewegung und sie belebt Menschen. Sie gibt uns Kraft hinzusehen und wo andere wegschauen, zu bleiben, wo es schwer ist und zu lieben, wo es weh tut. Und diese Hoffnung verändert vielleicht nicht alles auf einmal, aber sie verändert uns. Das heißt, dass wir nicht stehen bleiben müssen in dem, was uns festhält, was uns gefangen nimmt. Wir können Schritte gehen, ganz konkret, vielleicht kleine, aber echte Schritte. Wir können ein Gespräch suchen. Wir können jemandem vergeben. Wir können neu anfangen, wo wir dachten, das geht eigentlich nicht mehr weiter. Diese Hoffnung bringt uns in Bewegung. Raus aus Resignation, raus aus dem Rückzug. Sie macht aus Zuschauenden Beteiligte. Sie macht aus Zweifelnden Zeugen. Hoffnung verändert Menschen. Ein Mensch kann durch Hoffnung wieder lieben, wieder vertrauen. Sie können nicht bitter werden oder es ist möglich, dass sie nicht bitter werden. Und genau da beginnt die Auferstehung mitten in unserem Leben. Und vielleicht beginnt genauso Veränderung auch in dieser Welt. Mit Menschen, die trotz alledem hoffen und weiter hoffen. Weil das Grab nicht das Ende ist. Und auf den wir hoffen, er lebt, Jesus Christus. Amen.